Hi, this is Graham Stark from Loading Ready Run, and you're listening to Radio Ravnica.
Radio Ravnica Folge 270, heute mit den Themen, die neuen Foundations-Karten und wo sie überall gespielt werden, in Standard, Pioneer, Modern, Legacy und Pauper, wir haben auf euch gehört. Dann reden wir über mögliche Universe Beyond Marvel Secret Lair Reprints, die besprochen worden sind auf Blockatalk. Und zu guter Letzt erzählen wir euch von unseren Top 3 Lieblings-Magic the Gathering-Karten of all time zum aktuellen Zeitpunkt. Zu guter Letzt natürlich nochmal Ask Us Anything, aber zuerst mal zu dir. Hi Marc, wie geht's dir?
Hi, mir geht's super. Ich hab mega Bock auf die Folge. Aktuell tun sich 1000 Dinge auf, die wir noch nebenbei tun und machen können. Ich freue mich mega auf alles und Ende des Jahres wird nochmal ein geiles Jahr.
Ja, ich glaube, es geht auch momentan einige Events, die wir anzukündigen haben. Deswegen springen wir direkt mal rein. Zum natürlich erstmal, ihr habt es eben schon gesehen, Holy, wie immer, Sponsor von Radio Ravnica, fabelhafte Energy Drinks, Hydration Drinks, Eisteesorten und noch vieles, vieles mehr. Ihr könnt vorbeischauen bei weareholy.com/Radio Ravnica. Da mal schauen, ob es da was gibt für euch. Und wenn ihr dann kaufen möchtet, mit Ravnica 10% oder mit Ravnica 5 Euro auf euren Ersteinkauf sparen. Das ist auch der maximale Rabatt, den es so gibt bei Holy, soweit ich weiß. Und dementsprechend schaut da gerne vorbei und ihr unterstützt uns dabei eben direkt und könnt eben diese tollen Getränke genießen. Dann sind wir bei der Gamevasion vom 6.12. bis zum 8.12. Dort gibt's einen großen TCG-Bereich, ganz viel Commander, andere Sachen werden da gespielt. Es ist auch schon ein paar Events sind angekündigt worden, schon ein paar Sealed-Sachen. Also schaut euch da gerne mal auf der Webseite von der Gamevasion an.
Unter anderem tun wir Dinge.
Genau,
Genau,
wir haben zwei Sachen. Wir werden einmal, das für euch nicht so interessant, aber wir werden einen Live-Podcast bei Radio Ravnica eben aufnehmen, dann vor Ort in der in der Creator Area. Und darüber hinaus machen wir ein Meet and Greet. Ich schau mal kurz auf den Kalender.
Am Sonntag.
An dem Sonntag, ich glaube 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr sind wir in der Meet and Greet Area. Also wenn ihr da vorbeischauen wollt, Sachen signieren lassen wollt, Fotos machen wollt, einfach nur mit uns mal plauschen wollt, dann schaut da sehr gerne vorbei und wir freuen uns da schon sehr auf euch.
Ansonsten könnt ihr uns auch so immer wieder treffen. Also wir haben auch andere Events noch geplant. Es gibt noch ein kleines Event, was wir auf der Bühne vielleicht geplant haben.
Genau.
Dazu kommen noch, ich glaube, ich bin mit der Commander-Spiele mit Alex, bin ich in einem kleinen Turnier unterwegs, also in einem kleinen Jumpstart-Battle gegen euch und. Also wir haben auch noch vielleicht einen Livestream geplant, wo wir Commandern, das müssen wir alles noch rausfinden.
Ja. Wir machen am besten in der Woche vor der Gamevasion ein extra Part zu allen Events, die wir auf der Gamevasion haben und was wir so machen, weil Scheduling werden gerade geplant und viele Slots sind zu buchen und es ist ein bisschen stressig von unserer Seite aus.
Oh ja.
Und natürlich könnt ihr aber auch noch Karten gewinnen und das ist jetzt super relevant, denn es geht nur noch bis zum 24.11. Das heißt, bis diese Woche Sonntag müsste es, glaube ich, sein.
Ja.
Könnt ihr euch über den Gleam.io-Link eben bewerben für 2x2 Tickets für die Gamevasion. Dann ziehe ich den Lostopf, werde die Leute schon mal, die gewonnen haben, per E-Mail kontaktieren. Ansonsten geben wir es im Podcast dann nächste Woche bekannt, wer gewonnen hat. Viel Glück an alle Teilnehmenden. Dann habe ich noch eine Ankündigung für auch diesen Samstag, der 23.11. Sind für alle Berliner unter euch, oder die nicht unweit von der Hauptstadt wohnen, könnt ihr ab 12, 13 Uhr im Bikini am Zoologischen Garten vorbeikommen. Dort wird es ein Community-Event zu Magic the Gathering Foundations geben. Das Ganze wurde ins Leben gerufen von Malternativ und Vincent. Das heißt, die haben da so ein bisschen Shoutout gemacht, sagt, hey, wir wollen Jumpstart mit euch spielen. Und dementsprechend gibt's dann dort beim GameStop im Bikini Berlin dann den ganzen Tag lang verschiedene Events. Tim Gettke wird auch dabei sein, Uno wird auch mit dabei sein. Es werden Tokens bemalt, es wird eine Holy Bar lustigerweise auch geben.
Cool.
Unabhängig von
Alternativ ist ja auch mit Holy verpartnert.
Ja, genau. Also es gibt auf jeden Fall genug zu tun, genug zu treffen. Ich denke mal, es wird auch ein paar Tische für Commander und Co. geben. Dementsprechend schaut es euch gerne mal an, wenn ihr halt in Berlin oder Umgebung wohnt. Kommt gerne rum im Zoologischen Garten Bikini Berlin, 23.11. so ab 1 Uhr. Dann hast du noch ein Event, wo du bist.
Genau, am 30.11. Ist die Comic-Con in Stuttgart. Und tatsächlich kann ich mittlerweile announcen, dass ich vor Ort sein werde. Nur den Samstag, nicht den Sonntag. Es tut mir leid, Sonntag schaffe ich einfach nicht, weil ich irgendwann auch nach Hause fahren muss. Aber ich wollte auf jeden Fall da sein, deswegen bin ich den Samstag auf jeden Fall da. Sind auch ganz viele andere Leute noch eingeladen, herumkommandiert. Bianca von Keep7 ist dabei. Battle Bears, Wizard of the Coast logischerweise, Ultimate Guard, Lokana, alles Mögliche. Es gibt zwei riesengroße Turniere, wo man sowohl Samstag als auch sonntags bis zu 8 Qualifier-Slots für Bologna bekommen kann. Das ist absolut crazy.
Kann eine Free-Play-Area,
eine Learn-to-Play-Area von Ultimate Guard. Lokana, wie gesagt, wird auch ihren Spielstand wieder da haben. Und. Es werden sehr, sehr viele coole Sachen machen. Ich kann es schon ankündigen, ich möchte einen Vlog für die Daheimgebliebenen machen. Und das ist die TCG Village, die dieses Jahr ins Leben gerufen wurde, so wie ich das richtig verstanden habe. Und so wie es aussieht, gibt es die nächstes Jahr auch. Und deswegen bin ich gespannt, ob die dieses Jahr so cool wird und nächstes Jahr noch viel cooler. Und ich freue mich da mega drauf. Deswegen 30.11., wenn ihr auf der Comic-Con in Stuttgart seid oder am Stuttgart rum, kommt vorbei. Ich weiß, dass auch zum Beispiel Tim Soard vor Ort sein wird. Nice. Ich weiß nicht, ob er als Content-Kreator oder privat vor Ort sein wird, das weiß ich nicht. Aber ich hatte mit ihm geschrieben, der ist auch vor Ort.
Sehr cool. Also allerlei Events zum Jahresende noch. Deswegen kommt gerne rum. Wir haben aber noch mal alles verlinkt, auch in der Videobeschreibung, falls ihr da Fragen zu habt. Legen wir mal los mit dem ersten Thema für heute. Und zwar die neuen Karten von Foundations im Standard Pioneer Modern, Legacy und Pauper. Jetzt erstmal die Frage an dich. Hast du Foundations spielen können? Hast du schon ein bisschen rumbrewen können mit manchen Karten? Wie hast du das Set bisher denn so verfolgt?
Ich habe sehr, sehr, sehr viel aufgemacht. Ich habe 2 Collector-Displays aufgemacht. Ich habe für einen Sponsor von mir habe ich einen Starter-Collection aufgemacht, die absolut crazy ist. Starter-Box, die sehr cool zum Spielen ist, gerade wenn man Jumpstart mag. Und noch ein Bundle und so weiter. Ich habe mega viel aufgemacht. Und dementsprechend, ich habe sehr, sehr viel davon gesehen. Und ich habe mit sehr vielen Leuten darüber geredet. Der Pre-Release war ich vor Ort, habe mir das angeschaut. Und. Also das war wirklich Foundation ist hat mich härter gehypt und krasser bekommen, als ich eigentlich jemals zugeben wollen würde.
Ja, ich muss auch sagen, also was ich höre von dem Set, also ich habe selbst noch nicht, sag ich mal, in Constructed damit gespielt, aber halt Pre-Release und so ein bisschen was mitbekommen, was halt da so gespielt wird. Und das ist schon krass. Also die Karten da drin sind schon ziemlich, ziemlich cool. Ich habe mega Bock auf ein Burn-Deck in Pioneer. Aber vor allem das Spannende für uns jetzt heute ist, dass es schon die ersten Events gab mit den neuen Karten. Ja. Und dementsprechend springen wir doch mal rein ins erste Format, das ist der Standard. Da gab es zum Beispiel die SCG-Con Columbus, wo ein paar Decks gewonnen haben. Beziehungsweise wir haben auch eine Standard-Challenge. Also wir haben zu vielen Sachen, gab es viele Events, je nachdem, ne, wie unterschiedlich man das eben auch steht. Aber,
Challenges, großes Events, Leaks, alles Mögliche.
Genau, alles Mögliche. Welche neuen Karten haben es denn so in die Standard-Challenge bisher geschafft?
In die Standard-Challenge ist ganz, ganz oben Bold Wave. Eine Karte, die wir auch schon gehighlightet haben als eine sehr krasse Karte. Gerade für Modern oder Legacy, wo die Karte ja schon da war. Mhm. Aber es ist jetzt gleichzeitig auch eine Karte, die eben jetzt auch Standard und Pioneer legal ist.
Ja.
Ein Mana, 3 Schaden an jedem Gegner. Das ist auf jeden Fall ein Bold, den man Lava ganz gerne Spike, im Gesicht hat.
Sowas halt, ne?
Ist ein Lava Spike, der halt jetzt Standard und Pioneer legal ist damit. Was er vorher nicht war. Und das ist so die meistgespielte Karte, die wir haben. Sehr, sehr viel Boros, sehr, sehr viel Gruul, die da reingeht. Und spannenderweise, wir haben es so ein bisschen belächelt, also ich habe es zumindest hauptsächlich belächelt, Soulstone Sanctuary ist die zweitmeistgespielte Karte.
Krass.
Tappen für ein farbloses oder für 4 Mana tappen, es wird zum 3-3 Wachsamkeit-Kreatur mit allen Kreaturentypen.
Und sie wird nicht zu einem Land am Ende des Zuges, was ich ziemlich krass finde, weil normalerweise haben wir Mutterwald-Geschichten, die dann sagen, dass, ne, bis zum Ende des Zuges wird es zu einer Kreatur, aber diesmal 4 Mana und dann ist es halt einfach eine 3-3, die halt auch removed werden kann.
Yeah, genau, aber halt, also, da gibt's anscheinend Decks für und das nicht nur, Spoiler, nicht nur im Standard.
Ja, total. Also ich meine, das Deck, was das hier spielt, 9. Platz in der Challenge, ist Golgari Midrange von Shadow Titan. Ich glaube, die Midrange-Decks, die haben wir schon häufiger gesehen, sowas wie mit Mosswood Dreadknight, Glissa Sunslayer.
Und auf dem 7. ist auch einer, aber. Also,
ja.
Es scheint nicht so unerfolgreich zu sein.
Auf jeden Fall. Und ich meine, die haben die Card Draw Engine mit Unholy Annex auch mit drin und die spielen halt eben 2 Soulstone Sanctuary, wahrscheinlich so ein bisschen für Reach, ne, dass man, wenn man sich zu Tode gegrindet hat, alles wird 4-mal removed, dann macht man eben die Länder noch aktiv. Werden neben Restless Cottages auch gespielt, die ebenfalls nochmal zu der Kreatur werden können. Also allein in der Landbase geht jetzt schon einiges, selbst in Standard.
Plus also, Lanova 11. Also der ist Lanova leider 11, hier auf ja. MTG Goldfish gar nicht aufgelistet.
Ja,
aber
stimmt.
Lanova 11 ist crazy viel gespielt worden tatsächlich. Ja. Ich weiß nicht, war der aktuell im Standard drin?
Nee, der kam neu mit
auch
rein.
Nicht. Ich meine, der wäre auch neu mit drin, aber er wird leider nicht aufgeführt als neue Karte bei MTG Goldfish. Aber der wird crazy viel gespielt.
Ja,
oh mein Gott.
Auf jeden Fall. Also fast jedes grüne Deck, was jetzt nicht super aggro ist, also wie Ghoul aggro oder sowas, spielt den eigentlich. Also deswegen bin ich auch ein bisschen überrascht, dass der eigentlich nicht höher auch aufkommt. Aber ich meine, das vielleicht war es halt auch irgendwie noch nicht irgendwie mit drin. Oder noch nicht so reserviert als neue Karte.
Als neue Karte.
Ja, weil es ein Reprint ist, vermutlich. Ja. Ansonsten finde ich noch sehr spannend, in dem RCQ von SCG Con Columbus hat ein Dimir Tempo Deck gewonnen. Und dort wird Kaito Bane of Nightmares gespielt. Was ja allerdings nicht der neue Kaito ist, ne? Das ist ja der alte. Aber trotzdem, irgendwie hätte ich nicht gedacht, dass so ein Ninjutsu Kaito im Standard dann irgendwie aufräumen kann.
Der ist so broken. Alleine die Karte ist so gut. Ich brauche ja immer noch 3 Stück. Aber der ist so gut, weil der halt alleine das ganze Spiel für dich gewinnen kann. Der ist, ich weiß nicht, ob die Leute es von damals noch kennen, teilweise vielleicht. Es gab damals den Gideon, der sich selber zu einer Kreatur gemacht hat oder 2/2er gemacht hat, der allein das Spiel gewinnen konnte. Und er ist ein Planeswalker, der alleine das Spiel gewinnen kann, was du halt jetzt schon ganz, ganz, ganz lange nicht mehr hattest.
Ja, das ist wirklich ziemlich, ziemlich strong. Also,
deswegen sage ich die ganze Zeit, Kaito, bester Mann, und ich brauche 3.
Wäre das auch was für Legacy oder ist das
wird,
jetzt?
Wird gespielt rein? Im Legacy
okay.
tatsächlich. Also
sehr
es gibt
cool.
Grixis-Control-Listen, die keinen Ninja spielen, aber halt Kaito spielen, weil er halt alleine das rocken kann.
Ja. Ansonsten sehe ich noch in einer Azorius-Tempo-Liste Kiora the Rising Tide. Oh. 3 Mana, 3/2 Mehrfolk Noble. Wenn sie ins Spielfeld kommt, draw 2, dann discard 2. Also so ein bisschen hier Faithless Looting auf einem Buddy. Und immer wenn sie angreift und wenn man 7 oder mehr Karten im Friedhof hat, wird Zion of the Deep, a legendary 8/8 Creature Octopus gespielt.
Mhm.
Wenn man den relativ schnell hinkriegt mit ein paar so Sachen, womit man das Graveyard füllen kann, das klingt schon ziemlich gut. Also ja. wir sehen hier auch zum Beispiel in der Deckliste Founding of the Third Path, was glaube ich so, also so dieser gängige 2-Mana Saga, die unter anderem eben 4 Karten mild. Das halt zusammen eben mit diesem Abhorrent Oculus, der ja auch von Duskmorn sehr, sehr dominant ist, auch ordentlich teuer geworden ist für ein Playset. Ist es schon echt eine ganz gute Shell, oder?
Also ich finde sie auch sehr, sehr, sehr gut. Ich finde vor allem die Kiora an sich so gut. Wirklich, wirklich gut. Und was ich halt finde, wo sie halt sehr einfach stark mit glänzen kann, ist einfach, wenn ich es richtig im Kopf habe, die ist ja ein Mehrfolg.
Ja.
Und als Mehrfolg kann man natürlich auch langsam sicher sich wirklich überlegen, ob man nicht ein Mehrfolg-Deck mal wieder auspackt.
Das stimmt,
und
das stimmt.
Das ist so, so spannend. Und,
ist halt die Frage, ob du dich da so millen kannst. Also klar, sie millt halt, aber jetzt checke ich auch erst das Deck. Das ist einer dieser Helping Hand Decks, also diese Ein-Mana-Sorcery, die quasi einem Creature mit Mana-Value 3 oder weniger vom Friedhof getappt ins Spielfeld bringt. Und ja, klar, deswegen macht auch komplett Sinn, dass hier Abhorrent Oculant drin ist und Kiora Rising Tide, weil sie zum einen Helping Hand enabled durch das Mill selber, profitiert, wenn man viele Karten im Friedhof hat, durch diesen 8/8 Legendary Octopus und selbst auch noch reanimierbar ist mit Helping Hand. Also es ist ja wirklich alles, was du willst in diesem Deck.
Ja. Das ist sehr, sehr krass. Ich finde es aber auch ganz lustig, weil wir es gerade eben angesprochen haben. Der neue Kaito, by the way, wird auch gespielt.
Mhm.
Ich habe den in Dimir Demons im Sideboard gesehen, tatsächlich. Einfach nur als Alternative Win Condition. Was ich jetzt aber auch schon in mehreren, kommen wir gleich zu, anderen Formaten auch schon gesehen habe. Und der ist tatsächlich ja auch ziemlich, ziemlich strong, was das angeht, unterwegs.
Total, total. Ja, also wir halten fest, Kiora macht Tempo noch mal ein bisschen besser. Ja. Wir haben Bolt Wave in allen roten Decks. Wir haben Lanova 11 in allen grünen Decks, also ist schon viel Einfluss von so den üblichen Verdächtigen, die man irgendwie gedacht hätte. Wobei ich Kiora ehrlicherweise nicht auf dem Schirm hatte für competitive Formate.
Ich schon, ist mega.
Ja, jetzt wo ich sie auf jeden Fall sehe, definitiv. Gehen wir weiter zu Pioneer. Auch da haben wir eine Challenge. Auch da haben wir ein paar Decks. Hier ist es weniger wirklich neue Sachen, aber dafür halt eben alte Bekannte. Wir haben wieder 5-Color Enigmatic Incarnations, wo ich jetzt mal so quer drüber schaue. Wir haben natürlich sehr viele Overlords. Ist da was wirklich Neues bei? Ich glaube fast nicht. Aber das ist auch immer so ein bisschen so ein Side-Effekt von diesen komplett frisch neuen Decks, dass man da halt teilweise auch eben noch nicht die Karten hat, um die halt wirklich dann auch in so einem Competitive Deck zu spielen. Aber wir haben sowas wie Abyssal Harvester, 3-Mana-3-2 Demon Warlock.
So gut.
Was hat's denn damit auf sich?
Der kann Karten aus Friedhöfen entfernen und kann die spielen. Und das sorgt halt dafür, wenn ich einen Removal auf deine Kreatur spiele, kann ich eine Kopie davon haben, so lange wie ich möchte. Und wenn ich die nächste Kreatur zerstöre, kann ich wieder eine Kopie davon haben. Und das
ist gut.
Strong. Und vor allem ist es Demon, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Und das ist Demon wirklich,
Warlock.
Ja, das ist wirklich strong.
Unholy Annex gefällt das.
Ja, genau das.
Auf dem 17. Platz mit Rakdos Midrange. Der Rest ist, wir haben mittlerweile im Two-Drop-Slot haben wir hier Fear of Missing Out, der ja dann auch Discard Draw macht und mit Delirium kannst du quasi extra Combat Phases haben, wenn du mehr und ausreichend Kartentypen da hast. Ansonsten hat Unholy Annex für Card Draw und jetzt halt eben neben Archfiend of the Draws noch Abyssal Harvester, neben den vier Mutterwards im Sideboard. Also ich sehe schon, ich habe das Gefühl, Wizards of the Coast craftet so langsam, aber stetig so ein Demons Midrange Deck, die jetzt schon ziemlich gut sind, aber halt gerade mit so einer Karte, die auch schon wieder für 3 Mana kannst du einfach tappen und reanimieren. Klar, sie muss eine Runde liegen. Klar, es hat Downside, aber du hast mittlerweile so viele starken Optionen. Genau, du hast so viele starke Optionen für 3 Mana. Also es ist schon ziemlich, ziemlich gut.
Ja, das muss ich ehrlich sagen. Ich bin auch mal gespannt, was die sonst noch haben. Ich meine, du hast ja im Pioneer auch andere Möglichkeiten, wie Boros Pros.
Ja. Klar,
Bolt Wave hatten wir gerade eben schon.
Ja.
Dimir Agro mit Kaito, und zwar auch mit dem neuen Kaito und manchmal auch mit dem alten Kaito tatsächlich, habe ich jetzt schon gesehen.
Ja.
Was ich ganz lustig fand, ich habe eine Leak gefunden, wo Boros Goblins gespielt wurde, und zwar ein Combo-Goblins-Deck.
Ah, okay.
Mit dem Spell Raise the Past, wo du für 4 Mana alle Kreaturen mit Mana-Kosten 2 oder weniger aus dem Friedhof zurück ins Spiel bringst.
Ja.
Und was du dann halt mit drin hast, sind kleine Goblins und natürlich den Shriek Protector, wo du einen Goblin opfern kannst für ein rotes Mana, um damit einfach eine Menge Mana einfach zu generieren.
Ja.
Und dann halt Schaden zuzufügen, tatsächlich. Und das ist wirklich, wirklich strong, wenn du das so siehst, was da auf einmal für eine Power hinter sein kann, wenn du das Goblins fällt, also wenn das Goblins fällt, eine Runde später wiederkommt oder so. Das ist richtig crazy.
Ja, das glaube ich. Ich sehe hier noch ein bisschen abgeschlagen, aber trotzdem freut mich, dass die Leute immer noch dran arbeiten. Is it Endsoul Artifact, die guten Scissors? 2 Mana Enchantment, was einem Artefakt in eine 5-5 Creature-Artefakt-Kreatur quasi morpht. Die haben jetzt mittlerweile 4 Leyline Access, was natürlich ein freies Artefakt ist, was man in Soul-Artefakten kann. Finde ich eigentlich ganz witzig, vor allen Dingen, weil sie jetzt noch über diese End-Soul-Artefakt-Kombo in Anführungszeichen hinaus auch Fervent Champion spielen. Das heißt, wir haben sogar diese Play-Pattern, die ich damals im Podcast meinte, von wegen for free Leyline Axe, dann Fervent Champion-Attacke für, ja, was ist das dann? 3, 6. Für 6 Double Strike Trample, Turn 2. Ja. Turn 1 sogar. Also, wenn das funktioniert, ich glaube, dann fühlt man sich richtig, richtig gut.
Ja. Das, also absolut, das ist richtig, richtig crazy. Ja. Was ich lustig finde, beziehungsweise schön finde, ist, du siehst so viele Elves aktuell.
Ja.
Immer wieder, nicht in den Tops mit rumfloaten, aber es sind immer wieder Elves dabei, die halt mit dabei kommen. Also Lanova Elf, bester Mann, kennen wir ja schon. Und dann aber halt hinzugehen und das Ganze dann halt langsam aber sicher aufzusetzen. Weil man hat jetzt ein Elfisch Mystic, man hat den Lanova Elf. Visionary kennt man ja auch schon ein bisschen länger. Man hat so viele Sachen wie Ramwalk oder Shame of the Pack, die auch im Format einfach sind, was ich einfach strong finde. Vor allem, wenn ich mir dann halt überlege, dass ja das Format an sich mit so vielen Kreaturen eigentlich aktuell gar nicht so klarkommt teilweise, oder?
Ja, also ich meine, du hast deine Parts, wo du dann im Sideboard, ich habe gesehen, dass jetzt gerade wir hatten ja letzte Woche über Ygra-Decks gesprochen. Und da sind halt in die Sideboards sowas wie Hidetsugi Consumes All, was ja schon ganz viele kleine Kreaturen auf einmal so wegwischt. Aber du hast recht, es ist wenn man nicht darauf vorbereitet ist, dann ist es wirklich ein Problem. und kann halt einen auch überwältigen. Also das
vor allem, weil überall Banner of Kinship noch gespielt wird.
Ja, das stimmt.
Ist halt, das ist so halt witzig.
Ja, das macht es auf jeden Fall deutlich schwieriger. Aber wie sieht's denn eigentlich in Modern aus? Auch ein Format, was wir dann doch seltener beleuchten, weil wir auch nicht so im Thema drin sind. Aber auch da gab's ja die ein oder andere Karten, die es dann doch noch geschafft haben.
Ja, genau. Also wir haben da mehrere Möglichkeiten, drüber zu reden. Also ich würde mit dem offensichtlichsten anfangen. Es gab ein paar Rotspieler, die Bold gespielt haben tatsächlich. Ich glaube, in der Challenge selber war nichts Neues, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber ich weiß auch noch gar nicht, ob die Karten da schon legal waren, ehrlich gesagt.
Das kann auch gut sein.
Was ich gefunden habe, ist, dass hier auch Kiora the Rise Tide tatsächlich gespielt wurde. Mhm. Und zwar in dem Goyos Vengeance Combo Deck. Yes. Das Goyos Vengeance Deck ist ja schon ein bisschen ein altbekannter Mensch, sage ich mal, altbekannte Combo mit Atraxa Goyos Vengeance. Und dann zieh durch das Deck durch und mach viele coole Dinge. Und da wurde jetzt eben noch mal erweitert eben um die gute Kiora, weil die zieht halt auch durch das Deck durch. Sie zieht zwei Karten, wirft zwei Karten ab, damit kriegt man die Traxa in den Friedhof, damit kann man weitermachen. Man hat einen sehr großen Friedhof und ja, das ist schon gut tatsächlich.
Ja.
Und dementsprechend auch ein sehr, sehr, sehr spannendes Deck, dass es damit drin ist. Ansonsten habe ich gefunden, dass wie auch in Pioneer habe ich da auch gesehen, Crystal Barricade ist ja tatsächlich eine Karte, die irgendwie gespielt wird.
Das ist sehr, sehr spannend. Crystal Barricade, 2 Mana 0/4 Wall mit Defender, also sie kann die angreifen, mit UFX Proof, also so ein bisschen der Leyline of Sanctity Text und darüber hinaus noch Prevent all non-combat damage that would be dealt to other creatures you control. Das wird hier in einem was ist das? Das ist ein sehr, sehr interessantes Deck. Also es wird einfach nur als White, Blue, Green bezeichnet. Wir haben hier Falaji, Archaeologist, Thunder Trap Trainer, Eternal Witness Solitude, Teferi Time Reveler. Es klingt fast so ein bisschen wie so ein, ja, Graveyard-Combo-Deck.
Flicker-Deck ist es tatsächlich.
So ein Flicker-Deck?
Also es ist ein Flicker-Deck. Man hat Ephemerate-Kombos drin, womit man flickern kann, valuen kann und das Ganze dann controlen, runtersetzen kann. Deswegen hat man auch Cosmic Rebirth drin, um sowas halt wiederzuholen. Aurum's Chant, um den Gegner halt mal eine Runde komplett wegzuhalten. Ich würde es als Bahnflicker tatsächlich bezeichnen.
Ja, wahrscheinlich sowas in die Richtung. Und da sind es halt zwei im Sideboard. Wahrscheinlich gegen halt, naja, also ich weiß nicht, ob so Thoughtseize-Decks doch so richtig relevant sind, ansonsten halt gegen Burn. Weil zum Beispiel Non-Combat Damage, das wird ja auch Lightning Bolt auf die eigenen Kreaturen irgendwie beinhalten. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ansonsten halt Hexproof zu haben, ist halt dann auch für Burn sehr, sehr schlimm. Und es ist halt eine Creature, die dann vielleicht auch nicht irrelevant ist, wenn man die sich irgendwie wiederholen kann oder so.
Spannendes Fakt ist dabei einfach, dass es den Galvanic Discharge teilweise aufhält.
Stimmt.
Weil es halt, ist halt ein Removal. Goblin Bomber the Morbid mittlerweile ziemlich viel gespielt, auch im Energy von dem, was ich gesehen habe. Mhm. Dementsprechend da plus die wichtigste Part, Flage. Flage macht 3 Damage und ist damit, kann das Ding damit nicht umbringen. Und man ist safe davor, dass Flage langsam aber sicher das eigene Board zerstört. Stimmt. Flage wirklich das komplette Board zerfickt. Entschuldigung. Und dann halt tatsächlich dieses Boros Energy, daher ja auch wirklich nur dieses strong Deck ist. Plus noch ein paar andere Sachen.
Flage ist eine sehr gute Karte, wie sich herausgestellt hat in Modern.
Yep.
Ziehen wir doch mal weiter zu Legacy. Haben es denn da Foundations-Karten überhaupt geschafft?
Eine einzige.
Oh, spannend.
Eine einzige, und die wird auch aktuell nur getestet. Und ich will 2 davon haben, aber ich finde sie noch nicht gut genug, als dass ich sie kaufen würde.
Mhm.
Und zwar Sire of the Seven Deaths.
Mm,
der einzige Eldrazi im Deck. Der 7-Mana, 7-7, Erschlag, Wachsamkeit, Menace, Trample, Reach, Lifelink, Ward, 7 Leben.
Mhm.
Ich müsste den mal in normalem Artwork, non-foil irgendwie wie beziehen. ich finde die Expedition so cool, also nicht die Expedition, den Full Art so cool, weil die ganzen Sachen in der Mitte gesagt sind. Aber ich bin ehrlich gesagt einfach zu geizig, um das dafür bezahlen. Die kosten irgendwie 27€ oder so.
Ja. Das vor allen Dingen, ich habe so ein bisschen im Gefühl, also Sire of the Seven Deaths ist eine gute Karte, ja. Aber sie ist nicht 27 Euro gut. Zumindest nein, meiner Meinung nach. Ich finde, jeder andere 7-Mana Eldrazi ist besser. Und wenn, dann ist er so ein Substitute halt eben für Urza's Labyrinth oder sowas, dass du dann halt den mit reinnehmen kannst. Ich weiß nicht mal, ob ich den Commander spielen würde.
Außer also Commander würde ich auf jeden Fall spielen. Da wäre mir auch, also dann würde ich nochmal die normale Version kaufen für 17 Euro. Ja. Und da wäre es mir das wert. Weil ich glaube, dass da wäre er ganz gut aufgehoben. Da könnte man auf jeden Fall was machen. Ja. Aber ich finde halt in so einem Deck, wie so ein Eldrazi Midrange, Eldrazi Aggro, 12 Posts oder so, ist, oder auch Tron im Modern, habe ich auch gerade eben gesehen, dass da einer mal mit rumgespielt hat mit den Sire of the Seven Deaths. Ich finde, ja, wenn der durch Tron in der dritten Runde kommt, ist der sehr strong.
Ja.
Aber, naja, am Ende des Tages hat er halt kein richtiges Ward. Er hat Ward, Pay 7 Life. Okay, da hat er 7 Damage gemacht. Ja. Aber Leben ist halt eine Ressource, die halt völlig unrelevant ist.
Ja, vor allem halt in Legacy, wo halt ein Zug wirklich spielentscheidend sein kann.
Ja.
Weil man wirklich sagen muss, okay, dann zahle ich halt 7 Leben. Ich bin jetzt vielleicht auf 3 oder so. Ob das ist doof, aber du bist nächste Runde tot. Deswegen,
wenn er eine hätte.
Wenn er Eile hätte, ja, das stimmt. Aber ja, ich bin bei Sire of the Seven Deaths, bin ich immer noch so ein bisschen, weiß nicht, ob der nicht irgendwann, also ich glaube, der ist halt momentan einfach nur so beliebt, weil es halt ein Eldrazi ist, weil der ja, Mythic ist und weil er halt cool aussieht und leicht zu verstehen ist, was komplett fein ist. Aber für die ganzen High-Power-Formate sehe ich den irgendwie nicht. Aber naja, egal. Sonst auch irgendwas in Legacy? Du hast eben schon Kaito gemeint, genau, dass du also damit Kaito rumprobieren möchtest.
Aber halt der, ich will mit dem rumbrewen, weil ich halt so ein how many Kaitos I can put in my deck spielen möchte. Das ist Kaito halt Tribal. Competitive. Genau, aber ja, ich will halt Kaito Tribal spielen. Kaito Ninja Tribal klingt nach einem wirklich coolen Decks. Einfach alle drei Kaitos rein, die es gibt. Mhm. Aber der neue wird halt da auch noch nicht so wirklich gespielt. Wobei ich das ein bisschen schade finde, weil der neue Kaito, ich glaube, der hat Potenzial in Control Decks. Mal schauen.
Ja, bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ziehen wir mal noch eben weiter. Wir haben das letzte Mal ja ein bisschen Kommentare bekommen zu, warum haben wir denn nicht Pauper erwähnt? Erwähnen wir doch mal Pauper. Format, ich weiß nicht, wann hast du das letzte Mal Pauper gespielt?
Vor 2 Wochen.
Ah ja, sehr gut.
Ich liebe Pauper. Ich find Pauper großartig. Ich liebe Pauper. Mhm. Und ich habe ein Pauper-Deck. Ich habe ein Pauper-Deck, das in Deutsch ist. Und das Sideboard ist in Englisch, damit ich immer weiß, welche Karten ich rausboarden muss. Also, ich spiele nicht oft Pauper. Aber jedes Mal, wenn ich Pauper gespielt habe, denke ich mir so, ich muss mehr Pauper spielen. Ja. Das ist, kennt ihr das, wenn ihr schwimmen wart und aus dem Schwimmbad kommt, alles war so richtig toll und denkst so, oh, ich muss mal wieder öfter schwimmen gehen und dann einfach jahrelang nicht schwimmen gehen. So fühlt sich Pauper für mich aktuell an. Es ist einfach ein großartiges Format, aber irgendwie komme ich nicht dazu, das anständig zu spielen.
Ja, es wird ja auch supported. Gerade in Berlin gibt es sehr große Communities dazu. Aber irgendwie ist es halt trotzdem, keine Ahnung, irgendwie ist es halt dann doch noch irgendwie bei mir in der Prio dann doch weiter unten. Weil ich meine, ich habe auch mein Pauper-Deck, mein Dimir Control ist es, glaube ich, mittlerweile. Das war mal Dimir Serpent. Das war ganz ursprünglich, was mal Dimir Delver. Aber das Deck in, sag ich mal, so 80% kann ich eigentlich immer aktuell umbauen in dann das nächste Deck. Aber ich spiele es halt wirklich nur gelegentlich. Immer gerne, aber hauptsächlich gelegentlich. Aber kommen wir zur Frage aller Fragen. Gibt's denn neue Foundations-Karten, die es in Pauper geschafft haben?
Ich habe zumindest keine gesehen.
Ja.
Also ich habe literally keine gesehen. Es sind eine Menge Commons drin, wo ich sagen würde, vielleicht, das könnte was sein. Aber anders als jetzt zum Beispiel in dem Set davor, also vor einem Monat, das
Duskmourn,
ja. Wo zum Beispiel der Clockwork Percussionist drin war, diese Länder, die untapped ins Spiel kommen, wenn man 13 oder weniger Länder hat und, ist dieses Mal irgendwie nichts dabei, was ich sehr schade finde.
Was ja aber auch ein bisschen für das Power-Level irgendwie von Pauper spricht. Also es hat ja immer so ein bisschen den Staple von Legacy Light. Und ich glaube, man sieht das auch ganz gut an dem Burn-Deck, wenn man sich da die Spells anschaut. Wir haben sowas wie Chain Lightning drin, natürlich Lightning Bolt.
Galvanic Blast.
Halt so diese schon auch älteren Burn-Spells, die man eigentlich eher in Legacy erwarten würde. Und das macht's halt dann auch irgendwie aus, dass es schon ein hohes Power-Level hat. Klar, es sind in Anführungszeichen nur Commons, aber es hat halt immer so auf Kleinigkeiten hängt halt davon ab, wie zum Beispiel
Clockwork Percussionist. Wonder, Counterspell, Snuff Out, Lorien Reveal, das sind alles Commons.
Nein, das meine ich nicht, aber ich meine jetzt, was neue Karten quasi angeht, weil Clockwork Percussionist kommt halt rein, weil es ein Einmaner roter Haster ist, der auch noch ein Artefakt ist, der einen Dice-Trigger hat, der halt super gut halt in diese ganzen Sacrifice Strategien halt irgendwie reingeht mit Experimental Synthesizer und so weiter. Das sind halt so ein bisschen, wo es mehr auf die Synergien ankommt, als auf das reine Power-Level. Also,
Aber ich finde es halt immer so schön, also das war, was du auch gerade sagtest, dieses, hey, man hat manchmal das Gefühl, Pauper sind halt nur Commons. Und wir wissen ja beide, dass das ja so ein krasses Power-Level hat, dass es einfach dann nicht relevant für ist, weil es halt sich nicht schafft, irgendwas Neues da rein zu grinden gerade, wenn es halt nicht irgendwie in Decks da irgendwie reingeht tatsächlich.
Ja, aber ich meine, wie gesagt, es ist ein sehr schönes Format. Also wenn man Dimir Control und Burn, Mono Blue Sachen, Turbo Fog und dazu Golgari, noch Mono White Agro spielen kann, oder sowas wie Boggles halt auch, was ich ja früher in Modern gespielt habe, ist hier noch playable. Und das sind halt einfach so schöne Sachen, wo ich denke, ah ja, schön, dass es das noch gibt. Aber natürlich, es kommen von Modern Horizons 3 genauso Commons rein wie von Foundations. Und dann schaffen vielleicht nicht alle Foundations-Karten irgendwie in Pauper Play zu sehen. Aber ja, das soweit unsere Eindrücke zu Foundations. Gibt's denn Sachen, wo du sagen würdest, okay, das hat jetzt nochmal dein Interesse in ein Format geweckt, was jetzt die neuen Karten angeht? Oder wo du sagen würdest, hey, ich würde jetzt nochmal einen genaueren Blick auf Modern, Standard, Pioneer oder sowas werfen?
Also ich spiele hin und wieder mal Modern auf Magic Online. Mhm. Ich spiele hin und wieder mal Pioneer auf Magic Online. Mhm. Und hin und wieder mal Pauper in Paper. Und die ganzen Decks habe ich halt, ich habe immer ein Deck. Und da gucke ich halt, ob bei dem Deck sich irgendwas weiterentwickelt, ob ich irgendwas Cooles finde für das Deck. Und wenn nicht, dann nicht. Und dementsprechend.
Ja, also ich muss tatsächlich sagen, Foundations hat schon ein bisschen bei mir Lust auf Standard geweckt, lustigerweise. Oh, krass. Einfach nur, weil, also wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, dass Standard und Pioneer so ein bisschen so ein Konkurrenzverhältnis zu hat. Also viele Karten, die gerade in Standard gespielt wird, werden gerade in Pioneer gespielt. Und ich nehme so ein bisschen zum Anlass, das zu sehen und zu sagen, okay, was geht denn eigentlich gerade in Standard ab? Also jetzt nicht, dass ich aktiv jetzt mir ein Deck zusammenstelle und in Local Game Stores gehe, aber wenn jetzt das nächste große Turnier ansteht, was gelivestreamt wird oder so, dann will ich schon mal reinschauen. Weil wenn ich hier zum Beispiel Jeskai Aggro sehe, denke ich schon, oh, okay, das ist irgendwie ein sehr interessantes Knights of the Errant, Knight Errant of Eos Deck irgendwie. Wo ich dann irgendwie denke, ah, vielleicht hat's ja doch noch ein bisschen mehr drin, wenn das Power-Level quasi ungefähr gleich ist. Und das Gute ist an Pioneer, das wird halt immer noch da sein, wenn es halt nächstes Jahr wieder in die Rotation geht. Das kann man für Standard eben nicht sagen. Und deswegen mache ich mir keine Sorgen um Pioneer und genieße gerade einfach ein bisschen die neuen Standard-Geschichten, wenn sie denn gesund bleiben. Kann ja auch sein, dass wir nach dem nächsten Turnier sagen, Alter, okay, Mono-Red ist jetzt komplett durch die Decke und muss Emergency-Ban, weil sonst macht's überhaupt keinen Spaß mehr. Aber aktuell sieht's ziemlich gut aus. Aber das soweit der Überblick über die verschiedenen Metakarten aus Foundations. Welche Karten habt ihr euch denn angeschaut? Was wollt ihr denn daraus mal zocken? Welche Decks machen euch denn Bock aus Foundations? Schreibt uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und wir machen mal weiter mit einem mit einer kleinen Antwort von Mark Rosewater auf eine Frage bezüglich der Marvel Secret Lair Drop. Wir haben darüber berichtet, es war Pain in the ass, wenn man so sagen möchte, an Karten zu kommen. Es gab technische Cheats und Vordrängeln in virtuelle Warteschlangen, bis man da reinkam. Das heißt, viele Leute haben die Karten nicht bekommen. Stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage, kriegen wir die Karten noch mal in irgendeiner Art und Weise? Da gab es unterschiedliche Mitteilungen. Ursprünglich zur Secret Lair Drop Walking Dead und dann später zu Stranger Things und hier Street Fighter und so weiter, wo mechanische, unique Karten drin sein werden, haben wir die Liste gehabt in Set Booster damals noch, wo man die reprinten konnte in Universes Within Sachen. Die Liste gibt es nicht mehr, wir haben keine Set Booster mehr, wir haben keine Möglichkeit mehr, die einfach so einschleichen zu lassen. Und jetzt hat Mark Rosewater eben die Frage bekommen von We Haven't Not Been Chosen. Weirder Name. Der schreibt, Hi Mark, from one Marvel fan to another, what does the chance of getting access to the otherwise mechanically unique Secret Lair Marvel cards in later products look like now after the feedback was passed on? Still low? Impossible? Worauf halt eben die Antwort kam von Mark Rosewater. All the unique mechanically cards from the Marvel Secret Lair will appear later in the same mechanical form, possibly with the same name in other in some product. Also ein vages, es kommt irgendwann. Jetzt wollen wir so ein bisschen interpretieren. Was bedeutet das? Heißt das, wir kriegen die Wolverine und Iron Man und bekommen wir die in einem Marvel-Produkt später? Werden die zu Massen gedruckt oder wie klingt das für dich?
Nach einer Lüge. Das klingt jetzt bösartig. Ich unterstelle jetzt Mark Rosewater jetzt nicht, dass er instant lügt, aber ich finde dieses irgendwo, irgendwie, irgendwann, das hat Nina 1980 gefühlt schon gesungen und ist bis heute nicht wahr geworden. Und genauso ist es hier auch. Also wir haben einfach den Punkt, sie haben es ja auch einfach ignoriert. Sie hat es einfach totgeschwiegen. Also ich glaube einfach nicht, dass das funktionieren wird. Wir haben immer noch das Problem, dass wir sowas wie Tomb Raider nicht haben. Es gibt keine Tomb Raider.
Lara Croft, genau.
Und es sind ja noch viele andere, mehr als nur diese Marvel-Sachen. Ja, um die Marvel-Sachen gab es gerade einen großen Shitstorm, wodurch sie halt da reagieren müssen. Ich finde es aber schade, wenn eine Firma immer nur dann reagiert, wenn sie gerade im Shitstorm ist. Das ist wie ein Chef, der zu dir sagt, ja, solange du dich nicht beschwerst, kriegst du auch keine Gehaltserhöhung.
Ja.
Ja, was ist das denn für ein Klima in der Firma, wenn der Chef nicht auf dich zukommt und sagt, hast gut gearbeitet, hier hast du mehr Kohle. Also, sorry, das finde ich einfach kacke. Und das ist hierbei genau dasselbe. Also es ist einfach eine, ja, wir kümmern uns drum, irgendwann kommen diese Karten wieder und sie werden gereprintet und dann passt das schon. Und wie oft ist das denn bisher passiert? Außer in Universe Within. Noch nie.
Total. Also ich fand, ich find's auf jeden Fall irgendwie komisch. Also ich meine, man muss auch sagen, es ist keine offizielle Ankündigung. Es ist jetzt nicht, Marvel hat einen oder Wizards of the Coast hat einen Artikel gemacht. Es ist Mark Rosewater, er hat jetzt erstmal darauf geantwortet und er ist ja so ein bisschen die Stimme der von Wizards of the Coast nach außen hin. Er ist so die das Gesicht vielleicht neben Gavin Verhey, der am meisten online stattfindet. Dementsprechend, irgendeine Antwort ist immer noch besser als keine Antwort. Aber gerade, also was mich halt schon irgendwie aufhorchen lässt, ist dieses possibly with the same name. Das suggeriert für mich, dass sie jetzt vielleicht gerade versuchen, wir werden ja mehrere Marvel-Sets bekommen. Das erste wird Spider-Man sein. Da wird es wahrscheinlich nicht stattfinden. Außer sie schaffen es jetzt noch, was ultra kurzfristig ist, so kurzfristig gearbeitet, Wizards of the Coast eigentlich nicht. Sie würden es jetzt noch schaffen, diese Karten mit einem alternativen Artwork oder so irgendwie in Special Guest Slots oder sowas zu packen. Aber ja, das glaube ich halt nicht. Also meine Vermutung wäre dann, dass es in einem anderen zukünftigen Marvel-Set dann da vielleicht in einem Universes Beyond oder in einem Special Guest Slot irgendwie aufkommt oder vielleicht auch schon geplant ist.
Stell dir mal vor, sie packen es einfach alle Karten einfach in das Spider-Man-Set rein. So alle Karten so, Pech gehabt, dass ihr wunderschön das Universe Beyond Secret Lair gekauft habt. Hier habt ihr alle die Karten und ihr habt Pech gehabt, wenn ihr so viel Geld dafür ausgegeben habt. Boah, das wäre einfach so ein Desaster. Und deswegen glaube ich das tatsächlich nicht.
Ja.
Weil sie haben ja den Punkt, dass es da jetzt genau zwei Meinungen gibt. Es gibt die Meinungen, die jetzt still und heimlich in ihrem Keller sitzen und 50 davon jeweils kaufen konnten, weil sie sich an der Schlange vorbeigedrückt haben oder sich wirklich die ergattert haben, die halt einfach da sitzen und sagen so, das gehört jetzt alles mir. Und die sich auch freuen. Und du hast natürlich die große, laute Mehrheit. Normalerweise sagt man ja immer, die Lauten sind die Minderheiten, die sich einfach nur groß tun. Aber ich glaube, in diesem Fall können wir wirklich sagen, es ist die große Mehrheit.
Ich glaube, die meisten sind unzufrieden, wie das gelaufen ist. So.
Die wirklich, wirklich pisst sind. Und ich weiß jetzt aber nicht, ob man das so ernst nimmt. Oder ob man einfach sagt, ja, also der Aufschrei, der war jetzt doof und war groß. Beim nächsten Mal machen wir es besser. Und dann vergessen das die Leute auch wieder. Und so klingt die Antwort. Ja, in irgendeinem anderen Set, irgendwie mechanisch sehr ähnlich und Namen vielleicht auch sehr ähnlich, in irgendeinem Produkt werden wir das schon machen. Bitte rede nie wieder darüber und lass mich in Ruhe. Also das ist halt, ich finde es so schade, wie damit umgegangen wird. Weil das Einfachste, was sie, also nicht Einfachste, aber das Sinnvollste, was sie jetzt hätte machen können, wäre eine Ankündigung. Sorry, we've up. Und wir machen in einem Monat noch mal einen Run.
Ja.
Ja, das war und zwar so dieses Wave. Mal Second Wave Print to Demand. Sorry, es tut uns leid. Ihr werdet dann warten müssen, bis die gedruckt wurden. Ja. also sorry, es tut uns leid, wir kriegen trotzdem haufenweise Millionen von Euro von euch.
Ja.
Ist jetzt auch natürlich schwierig zu sagen, aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Es ist einfach dieses, hey, es tut uns leid, es ist doof gelaufen, wir machen es einfach anders, wir haben mit Disney geredet oder also mit Marvel. Und wir brauchen einfach Print on Demand und sagt uns einfach, wie viel ihr haben wollt und dann kümmern wir uns drum. Das genau. Fände ich geil.
Ja, auf jeden Fall. Auch da die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist relativ gering. Einfach nur ja, deswegen, null. Weil ich glaube, das ganze Thema ist jetzt schon intern für Wizards of the Coast so ein bisschen abgehakt. Also Secret Lair hat jetzt stattgefunden. Und ich finde es immer wieder erschreckend, wie schnell Wizards of the Coast auch immer weiterzieht. Also unrelated jetzt von dem Thema. Aber zum Beispiel, ich habe mich heute noch einfach bei der Arbeit habe ich einen alten Podcast gehört, nicht von uns, von jemand anderem, aber wo es dann auch um Bloom Barrow ging. Und ich dachte so, ah ja, Bloom Barrow war so schön. Da waren so viele Leute drauf gehypt. Und seitdem haben wir zwei neue Sets bekommen. Und von Bloom Barrow ist einfach nirgendwo mehr überhaupt die Rede. Und es findet eigentlich nirgendwo mehr statt. Das Produkt ist halt jetzt durch und jetzt ist das nächste Ding. Und ich glaube, so ist so ein bisschen die interne Kommunikation, auch was Secret Lair-Sachen angeht. Also selbst wenn sie jetzt was umstellen würden als Response auf diese Marvel-Karten, sie würden nicht noch mal zurückgehen und den Fehler beheben. Ja. Sie würden das jetzt als Lesson Learned verzeichnen. Okay, es wurde sich darüber beschwert, Punkt. Das ist dann eine Fußnote bei dem ganzen Thema. Aber mehr wird da nicht kommen. Also ich find's gut, dass es überhaupt halt eben diese Punkte gibt, dass man sagt, okay, wir bemühen uns, dass es halt in irgendeiner Form in Zukunft noch mal rauskommt. Wir wissen alle um das unausgesprochene Problem von lizenzierten Sachen. Ich sag nur die ganzen Tyranniden und die ganzen Astratis-Karten, die man auch noch nicht irgendwie, wo man sich auch noch keine Gedanken gemacht hat, wie wollen wir die überhaupt reprinten. Ein paar davon gehen ja jetzt auch schon irgendwie auf die 16 plus Euro zu.
Yep.
Also, das ist auch alles ein Future-Problem, wo ich hoffe, dass sie einen Plan haben, dass sie das irgendwie mit reinnehmen. Ja, weil solche Sachen zeigen es halt wieder. Solche Sachen zeigen es halt, okay, viele Leute wollen jetzt Captain America spielen, haben aber nicht mehr die Möglichkeit dazu, müssen also zu Proxys gehen oder zu teuren Zweithändlern. Und ja, Marvel oder Wizards of the Coast denkt sich so, ja geil, wir haben ausverkauft. Und das ist halt irgendwie alles so, ne?
Ich kenne kein anderes Kartenspiel. Wirklich kein anderes Kartenspiel, das Proxys so erlaubt wie Wizard of the Coast, beziehungsweise so ignoriert wie Wizard of the Coast, wo auch die Spieler vollkommen fein damit sind, wenn sich jemand mit einem voll ausgedruckten Deck da hinsetzt. Und das liegt einzig und allein an der Firmenpolitik, die eben sowas hervorruft.
Ja.
Wenn jeder die Chance hatte, an so ein Singulär ranzukommen, dann wird es immer noch Leute geben, die proxen, weil sie halt sich das nicht leisten können oder wollen, was vollkommen fein ist. Aber halt, es würde doch denen nur mehr Geld einbringen.
Ja.
Und dann hinzugehen und sagen, ja, die werden in irgendeinem späteren ähnlichen mechanischen Form mit wahrscheinlich demselben Namen auftauchen, das klingt halt so, also das klingt so nach so einer Wahrsagerin.
Mhm.
Erzähl mir meine Zukunft. Ja, du wirst dich in den nächsten Tagen freuen und du wirst sehr traurig sein.
Ja.
Und es wird ein bisschen wehtun, so, okay, what? Ja. Und dann kann ich jetzt alles reininterpretieren, was ich möchte. Und das finde ich so schade, weil Mark Rosewater ist dafür bekannt, so fishy Sachen rauszuhauen, ja? Wo man auch so ein bisschen schon mal ins Schmunzeln kommt oder sich überlegt kommt, so, hey, wie sieht das denn aus? Was kann man denn so machen? Aber hier, nee. Hier ist einfach eine Grenze einfach überschritten, wo ich sage, hey, das muss eigentlich geregelt werden.
Ich frage mich vor allen Dingen, wo wir die ganze Zeit über Marvel reden. Ich bin gerade auf der Secret Lair-Seite und man kann sich auch immer noch die Secret Lair Ghostbusters Secret Lair und die Secret Lair Chucky Secret Lair bestellen.
Geil.
Glaubst du, die fühlen sich ein bisschen verarscht von diesem ganzen Hype? So von wegen, hätten wir gewusst, dass wir einen Monat vor Marvel droppen, hätten wir das vielleicht auch noch mal anders irgendwie hingeschickt oder so? Also ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass alle Beteiligten an dieser Situation gerade so happy sind, weil, wie gesagt, Secret Lair Ghostbusters, wenn ihr die Slimer Secret Lair haben wollt, ohne mechanische Unique-Karten, dann habt ihr immer noch die Gelegenheit dazu. Aber natürlich die Marvel-Karten, die alle richtig cool finden, die sind halt, ja, einfach weg. Und ja,
ich glaube, wenn ich es richtig sehe, gibt es sogar noch dazu eine Miku-Sachen.
Ja, die Electric Encouragement.
Auch noch drin.
Ja.
Man kann sogar noch überlegen, ob man die noch auf und auf, jetzt wo man Geld gespart hat. Was hat denn? Ich meine, wir haben ja letzte Woche darüber geredet, wie Ofen und Katze wieder
peinlich. Ja, ja. Es gibt noch einiges da. Aber es
redet ja auch keiner drüber, weil es immer nur der neue Hot Shit ist. Und deswegen glaube ich halt, da gebe ich dir ganz, ganz hundertprozentig recht. Ich bin voll auf deiner, ich glaube dir das komplett, ich bin da komplett auf deiner Seite, dass ich sage, wenn man hingeht und sagt, man geht weiter mit der Firma, dann ist Wizard of the Coast die erste Firma, die sagt, wir sind weg.
Ja,
wir,
ja,
sind
genau.
weg. Wir sind weg. Das siehst du ja auch bei jedem Event. Ich meine, jetzt muss man ein bisschen aus der Nähtasche plaudern. Wir werden ja auch bei Events eingeladen, teilweise, ja. Und das Event ist so, jo, das Event ist geil, das Event ist cool zu dem Set. Und dann so kein Monat später ist halt nie wieder, also da redet nie wieder drüber.
Mm.
Und das ist so sad.
Das ist halt so one and done, ne?
Ja.
Das ist ja. Ebenso, wie gesagt, so gucken wahrscheinlich auch die Secret Lair-Leute oder die Wizards Management auf die Ghostbusters, Chucky, auf diese ganzen Horror-Secret Lair-Jobs auf Hatsune Miku und denken sich so, okay, wir notieren, hat länger gedauert, bis es ausverkauft war. Die Marge weiter. Vielleicht verringern für nächstes Mal.
Ja,
so,
ja,
genau. Und dann weiter, einfach weiterziehen. Das ist halt, ich finde das krass. Also, es ist ein. Also ich, wie gesagt, ich freue mich mega, dass Marc überhaupt darauf antwortet. Ich freue mich mega, dass es im Raum steht, dass wir die Reprints bekommen. Ich finde, das Ganze wird in der Community und auch unter Content Creatoren, ich weiß, dass Pleasant Kenobi hat letztens ein Video dazu gemacht, wie reprinten wir Universe Beyond mechanisch unique Karten oder große Sachen wie der Doctor Who Geschichten, wo ja auch noch mal neben den 4 Commander Decks mit uniken Karten auch noch mal eine Secret Lair Drop zukam, wo ich glaube auch der ich weiß gar nicht, wie vielte Doktor das war, aber der nur in der Secret Lair Drop drin war, dass der auch 40, 50 Euro ist. Du hast 17. eben schon gemeint.
17. glaube ich, oder 18.
17., 18.
Gefühlt, keine Ahnung.
Genau, du hast ja schon Lara Croft gesagt, es wird halt zunehmend ein Problem, was ähnliche Formen annehmen wird, wie wir vor 2 Jahren über Fetchlands gesprochen haben, wie wir schon länger über Reserved List halt reden, wo man einfach sagt, okay,
15.
inwieweit ist 14. es halt eben der Fokus von Wizards of the Coast, die Playpieces, entweder mit einem reduzierten Artwork oder sowas einfach quasi verfügbar zu machen, oder ob es halt nur die Special Edition von Lara Croft jemals geben wird in Magic.
Das ist halt schwierig. Ja. Es ist so schwierig, weil jetzt überleg dir mal, du willst noch mal den 14. oder 15. Doktor reprinten.
Ja.
Das geht halt nicht. Du hast halt die Lizenz in dem Moment nicht mehr, das zu machen. Und ich glaube nicht, dass es so viel gebracht hat, dass man sagt, boah, voll cool, wir machen das nochmal. Zusätzlich dazu kommt, und das ist ein ganz, ganz großer Punkt, wir haben außer im Universe Within, meines Wissens, korrigiert mich bitte in den Kommentaren, falls ich das falsch sage, noch kein Singular Reprint gehabt. Außer in den Universe Within.
Nö.
Es ist nicht so, dass man sagt, okay, die Lara Croft ist in einem Commander-Deck jetzt drin. Weil dann würde man ja alle Leute anpingseln, die halt vorher das Singular gekauft haben. Und das finde ich wirklich schwierig. Also, ist ein ganz schwieriges Thema und ich finde die Antwort von Marc ganz nett, dass er drauf geantwortet hat, aber er hätte es auch nicht müssen, ehrlich gesagt, weil es bringt halt genau gar nichts.
Es öffnet halt wieder dieses Thema, worauf sich alle, wo alle jetzt schon wissen, die Titanic rauscht auf diesen Eisberg zu.
Ja,
das und alle wissen schon, okay, was machen wir jetzt eigentlich? Haben wir genug Boote? Haben wir irgendwie, ist die Band vorbereitet, bis zum Ende zu spielen und solche Sachen, wo man denkt so, okay, was passiert jetzt? Aber ja, wie ist eure Meinung zu den Reprints von Universe Beyond Sachen? Habt ihr Bock auf die Marvel-Karten, dass sie vielleicht irgendwie noch mal in Umlauf kommen? Wollt ihr euch dann vielleicht noch mal ein Captain America oder eine Storm oder sowas sichern? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und wir ziehen mal weiter zu erfreulicheren Themen. Denn wir haben uns heute mal gedacht, wir werden häufig gefragt, was sind eigentlich unsere Lieblings-, unsere Top-Karten in Magic the Gathering? Und weil das halt häufiger vorkam, dachten wir klären das einmal in einem Video. Reden über unsere Lieblingskarten von Stand 2024. Kann ja sein, dass nächstes Jahr das komplett anders aussieht. Müssen wir eben schauen. Aber natürlich die Frage vorweg auch, was sind eigentlich unsere Lieblingsfarben? Und dementsprechend, lass uns doch einfach mal reingehen. Ist so ein bisschen unsere die besten Magic-Karten of all time, könnte man es halt auf jeden Fall auch nennen. Wobei es natürlich sehr persönlich bezogen ist. Also, was spielen wir? Was sind unsere besten Karten of all time, sozusagen? Und da würde ich einfach mal loslegen, bevor wir vielleicht an die einzelnen Karten gehen. Was ist denn eigentlich deine Lieblingsfarbe und Farbkombination jeweils?
Meine Lieblingsfarbe ist weiß. Ich liebe es, weiß zu spielen. Ich finde, weiß ist eine ganz großartige Farbe, die ganz viel Flexibilität reinbringt und wirklich ganz viele tolle Dinge tut. Was Farbkombination angeht, spiele ich am liebsten Orzhov, also weiß-schwarz. Oder Blau-Weiß-X, also wenn es dreifarbig ist, Blau-Weiß-Grün, Blau-Weiß-Schwarz, Blau-Weiß-Rot, alles in dieser Richtung. Das ist so die Dreifarbigkeit, die ich sehr gerne mag, mit UW und einer, also Blau-Weiß und einer weiteren Farbe. Und wenn es zweifarbig ist, sehr, sehr gerne Orzhov, Weiß-Schwarz. Und wenn es einfarbig sein soll, dann tatsächlich ist meine Lieblingsfarbe Weiß.
Sehr gut, sehr gut. Ja, bei mir ist es ja fast. Also es ist rot bei mir, meine Lieblingsfarbe tatsächlich. Und es war mehr so eine Realisation, weil ich dachte auch immer, ich bin so Camp Weiß eigentlich sehr lange. Aber so in letzter Zeit merke ich, dass die weißen Decks immer weiter bei mir zurückziehen. Sowohl halt in Commander als auch halt in Pioneer und anderen Formaten. Rot tatsächlich war, also ich glaube, ich habe in jedem Format, was ich schon mal irgendwie gespielt habe, zumindest mal Mono-Red gespielt. Eigentlich auch zu einem, ja, gewissen Erfolg, dass ich zumindest zufrieden war mit meiner Leistung. Also sowohl in Pioneer, Modern, aber auch Standard zu verschiedenen Zeiten. Und jetzt gerade halt, wenn ich auf Pioneer zurückblicke, das war immer irgendwas dabei, von wegen entweder Mardu, Greasefang oder Rakdos Midrange, Rakdos Vampire, Rakdos Maus habe ich letztens noch mal gespielt. Habe aber auch vorher schon irgendwie so Boros Heroic Decks und sowas ähnliches gespielt. Also die eine Konstante in meiner Deckwahl ist eigentlich immer rot. Und da habe ich irgendwann gesagt, komm, ich embrace das. Ich habe sowieso schon rote Haare, warum nicht auch? Und so die Farbkombination, wie gesagt, es wäre halt rot, es wäre Rakdos oder Boros, je nachdem, in welche Richtung es gerade gehen sollte. Und tatsächlich würde ich noch mit dazu nehmen Jund, wenn es dreifarbig sein soll. Wobei das hauptsächlich ein Commander ist und eigentlich auch hauptsächlich nur in meinem Tarmogoyf dieser The Restless Deck. Was ich tatsächlich sehr, sehr gerne spiele. Das ist einer meiner Lieblingsdecks in Commander gerade. Deswegen wollte ich es auf jeden Fall auch noch mal reinnehmen. Und wenn es noch Jund Midrange in Modern gäbe, so wie man es früher so dieses Boomer-Jund käme, und ich würde Modern spielen, dann wäre das wahrscheinlich auch mein Deck. Also schön Tarmogoyfs reinhauen.
Und du könntest es dir leisten.
Und man könnte es sich
leisten. Damals war es ja echt teuer.
Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Das ist vorausgesetzt. Aber legen wir mal los mit unserer Top 3. Was ist denn deine erste Karte, über die du sprechen möchtest?
Meine Nummer 1. Jetzt habe ich ganz kurz eine Pause gemacht. Jetzt dürfen alle unten in die Kommentare reinschreiben, was sie raten, was meine Nummer 1 Karte ist. Thalia, Guardian of Thrame.
Was ist denn deine Historie mit Thalia? Warum ist sie denn eigentlich auf Nummer 1? Ich glaube, das haben wir noch nie so ganz geklärt.
Tatsächlich, ich habe angefangen, als ich Legacy gespielt habe, bin ich da mit dem Casual Deck rein, bin in Turniere rein, habe damit auf die Schnauze bekommen, habe dann Dredge gebaut, weil es günstig war. Lion's Eye Diamond für 20 Euro waren okay. Und das hat aber nur so minder Spaß gemacht. Ich mag Dredge bis heute, aber es ist halt nichts, wo ich konstant lange und viel mitspiele. Und dann kam ein Kollege von mir, der Lars, um die Ecke und sagte, ich habe hier ein mono-weißes Deck. Und ich so, ha, was soll das schon sein? Und dann habe ich dagegen gespielt und habe realisiert, wie großartig Death in Texas ist. Und Death in Texas, ein wahnsinnig, wahnsinnig schönes Deck für mich. Immer noch mein absolutes Lieblingsdeck in Legacy, wenn es darum geht. Und auch in vielen anderen Formaten. Ich spiele es ja auch im Modern immer noch so ein Eldrazi in Texas. Mhm. Und theoretisch könnte man auch mein Humans-Deck in Pioneer so ein bisschen mit Texas-Pieces, gerade im Sideboard, auch einfach wählen. Und die Main-Karte, die das alles ganz, ganz grausam gemacht hat und die Leute wirklich so hart genervt hat, gerade in Legacy, ist Thalia, Guardian of Thraven. Yes. Und das hat mich so gefreut, dass eine 2-Mana, 2/1-Kreatur mit Erstschlag, was halt keine gute Karte ist, wenn man es mal richtig realisiert, ja. 2-Mana, 2/1-Erstschlag gibt's en masse, aber dieses Zahle 1-Mana mehr war über Jahrzehnte lang einfach so eine gute Karte, dass es die Leute so auf Guard erwischt hat, dass der Bolt jetzt 2 Mana kostet. Der Forzerfield kostet jetzt 1 Mana. Swords to Plowshares kostet 2 Mana. Oh nein, ich muss für 3 Mana meinen 2-Mana-Spell spielen. Das war wirklich für viele ein Problem.
Ja, und ja, total.
Ja, da kommt man dazu. Ich habe damit meine größten Erfolge habe ich mit Death in Texas mit Thalia gemacht und unter anderem mit Death in Texas und Thalia. Aber meine Langzeiterfolge, es waren fast alle mit Death in Texas. Ich habe auch zwischendurch mal mit Elfen oder Mono White Initiative oder so irgendwas gerissen. Das ist nicht, aber meine Langzeiterfolge waren alle mit Thalia und mit Death in Texas. Und Thalia ist das Gesicht von Death in Texas und deshalb ist Thalia meine Lieblingskarte.
Sie ist literally beides. Sie ist sowohl Death mit 2 Mana vorne und First Strike und auch Texas mit dem alle kosten 1 Mana mehr. Das ist wirklich. Das ist, also wenn ich an Death in Texas denke, denke ich eigentlich an Thalia-Decks.
Ja.
Und deswegen, also ich habe sie ja auch ein bisschen in Pioneer gespielt, in den White Weenie-Decks, die es halt da eben gibt. Und ich fand sie auch immer sehr, sehr spielstark. Und ja, sie ist halt auf jeden Fall eine Ikone, die ja auch tatsächlich momentan in Standard noch. Nee, in Standard ist sie nicht mehr legal. Da ist sie mittlerweile rotiert.
Das war, genau.
Aber wäre halt so ein, also wenn Weiß ein Stand-in hätte, wie Grün Llanowar-Elf hat oder weiß nicht, ein Goblin, hier wär's ja nochmal der. 1-Mana-2/2 in Rot.
Du meinst den Guide, den
Goblin Guide. Genau.
Also wenn es jetzt mit dem Swift Spear genommen. Oder ich hätte den Swift-Spear genommen, weil der ja sogar ein Pauper gebannt wurde.
Genau, also wenn es auf jeden Fall so eine ikonische Karte für Weiß gibt, dann ist es, glaube ich, Talia. Wenn man es auf Kreaturen basiert.
Ja.
Dementsprechend vollkommen nachvollziehbar.
Und Sarah Angel. Vielleicht
Sarah, Sarah Angel. Sarah Angel, ja, historisch gesehen, ja. aber apropos Engel. Karte, die ich hier auf jeden Fall nennen müsste, die im selben Atemzug genannt wird wie deine Talia, ist bei mir Feather the Redeemed. Ich muss aber sagen, das wird jetzt vielleicht den einen oder anderen irritieren, Feather the Redeemed ist bei mir in aktueller Zeit so ein bisschen abgeschwiffen von der Beliebtheit. Also die Historie bei mir mit Feather the Redeemed ist, sie ist aus War of the Spark, einer meiner Lieblingssets, würde ich fast sagen. Das ist ein sehr, sehr starkes Set gewesen, war auch ein starkes Standard. Habe ich sehr gerne drin gespielt. War auch so ein bisschen die Geburtsstunde dann auch von Pioneer ungefähr so die Zeit. Und da bin ich eigentlich seit Anfang an mit dabei gewesen auch. Und ich mochte
halt so ein bisschen All-Time-High von dem, wo du auch und wie viel du Magic gespielt hast, oder nicht?
Ja, das kann man so auf jeden Fall sagen. Und ich finde Feather the Redeemed, sie war halt eine sehr starke Karte, was halt eben Standard angeht. Also es war halt hauptsächlich ein Boros Heroic Deck. Einfach sobald du Feather draußen hast, konntest du halt Pump Spells von den Kreaturen spielen und du kriegst sie am Ende des Tages wieder zurück oder am Ende des Zuges wieder zurück. Und das war einfach super strong. Das hat so, war wirklich so eine Card Draw Engine in Boros, die man eigentlich mit einer Glass Cannon zusammen verbunden hat, was dann nicht mehr so Glass Cannon-y war, wie es irgendwie hieß. War an sich selbst noch ein sehr starker Bieter, halt mit 3 Mana, 3-4 in der Luft dann auch noch. Also zur Not kann man halt auch sie spielen. Aber halt ab dem Moment, wo sie auch in Pioneer nicht mehr gespielt worden ist, weil die Boros Heroic Decks mehr auf so 2 Mana-Geschichten runtergegangen sind, weil zugegebenermaßen ist es sehr langsam, erst auf 3 sie zu spielen. Sie hat an sich kein Haste. Bevor du dann Spells spielen kannst, musst du eigentlich bis Turn 4 warten und meistens ist sie dann auch schon removed. Und das hat alles dafür gesorgt, dass Feather so nach und nach immer weniger Play bei mir gesehen hat. Ich habe dann irgendwann mein Commander-Deck dazu rumgespielt. Und
das war nicht gut.
Das ist halt, genau, das ist das nächste Problem. In Commander ist sie schon fast zu gut. Ich glaube, sie ist auch einer der beliebteren Boros-Kommandeure. Halt kann in Voltron funktionieren, kann in so Valiant-Heroic-Decks funktionieren, wo du halt auf mehrere Kreaturen was targetest an Pump-Spells. Ich habe es in der Voltron-Variante. Und da ist es halt nicht unüblich, halt ab Turn 4 jede Runde einen Spieler rauszuhauen. Einfach nur, weil du die Spells wieder auf der Hand hast. Und entweder verbünden sich halt der Rest gegeneinander oder halt nicht. Und ich sag dann immer, okay, habt ihr Lust auf eine schnelle Runde Commander? Dann kommt Feather raus. Und dann versuche ich halt so schnell wie möglich zu finishen. Einfach nur, weil in anderen Kontexten kannst du es halt nicht bringen. In einem Casual Commander Pot ist das eine sehr toxische Karte, weil sie halt zu schnell zum Ende führt. Und das hat ein bisschen dazu geführt, dass ich halt Feather einfach allgemein weniger spiele und dementsprechend sich andere Karten nach vorne gestellt haben, die so ein bisschen ihren Platz eingenommen haben. Aber so ein
das
Teil
heißt,
von mir.
Ist es bei dir nur noch auf dem dritten Platz, zweiten Platz?
Ja, so könnte man es sagen. Also bei mir ist es auf Platz 3. Es ist immer noch, wenn ich sagen müsste, was ist meine Lieblingskarte, so individuell Legendary Creature, wird es wahrscheinlich immer noch den Cut machen. Aber es ist schon so weit, dass man, du kannst halt Feather the Redeemed nicht casual spielen im Commander. Also, alles, was du mit ihr machst, wenn du halt Sachen auf sie targetest, egal, wenn es nur so ein Card-Draw-Spell ist für einen Mana, du hast 4 Mana offen, dann ziehst du 4 extra Karten in jedem Turn-Cycle. Das ist halt, ja, es ist halt zu schnell, zu gut und irgendwie willst du dann noch nicht mit angezogener Handbremse fahren.
Absolut richtig.
Deswegen. Aber Feather the Redeemed auf jeden Fall immer noch, allein aus historischen Gründen. Ich denke immer wieder gerne daran zurück, dass als Card Market gerade angefangen hat, Content auf YouTube zu machen, war ich im ersten Cycle von den Video-Creatoren mit dabei. Stimmt. Und habe da mal ein Feather Pioneer Deck Tag gemacht, was ich letztens noch mal gesucht habe, aber es wurde leider runtergenommen, weil natürlich jetzt mit Yamin und Karl und Toffel ganz andere Gesichter auf dem Kanal zu sehen sind. Und mein Englisch war auch cringe und nervig, aber trotzdem eine schöne Zeit, an die man sich gerne zurückerinnert.
Ja.
Aber was ist denn deine zweite Karte für die Top 3?
Surprise! Mein Commander. also wir nehmen nicht nur Kreaturen hier rein. Das muss man jetzt dabei sagen. Ich habe da auch schon ein paar Mal jetzt drüber nachgedacht, ob es irgendwelche Spells gibt oder so, wo man sagt, hey, ich finde The Wandering ganz toll oder Forzophil beste Karte oder so oder Reanimate, mega cool. Aber das, was einem hängen bleibt, sind nun mal oftmals Kreaturen.
Das
sind oftmals so Karten, wo man sagt, das ist wirklich crazy. Und Deswegen habe ich jetzt die Kreaturen tatsächlich alle nach vorne gestellt.
Ja, und voll nachvollziehbar.
Und da muss man an meinem zweiten Slot immer sagen, ist es Dragonlord Ojutai. Dragonlord Ojutai ist der einzige Commander, den ich besitze. Mhm. Ich habe zwischenzeitlich, das muss ich auch mal wieder dabei sagen, ich habe zwischenzeitlich irgendwann mal zwischen 27 und 32 Commander-Decks besessen. Mhm. Gleichzeitig aufgebaut in meiner Commander-Hochphase.
Ja.
Alles von Casual bis Turn 2 oder Turn 3 Kills, bis Turn 1 CDC, Combo-Kill, alles Mögliche dabei. Casual bis zum geht nicht mehr, Competitive bis zum geht nicht mehr, alles Mögliche. Und das einzige Deck, das es geschafft hat, dieses Massaker, das ich dann eingerichtet habe, nachdem ich gesagt habe, okay, ich habe keinen Bock mehr auf Commander, ich will wieder Legacy spielen, ich schmeiß alles weg und kaufe dafür Legacy-Karten, was sehr gut funktioniert, by the way, solltet ihr auch ausprobieren. Das einzige Deck, das es überlebt hat, war Dragonlord Ojutai. Dazu gibt's eine Geschichte, die bis heute auf Card Market ist tatsächlich. Deswegen ist es ganz witzig. Die gab's mal zu den Zeiten von 14. Februar, Valentinstag. Zum Valentinstag gab es mal so Erzähl uns Liebesgeschichten zu dem Deck. Und damals, als ich alles aufgelöst habe und alles verkauft habe, war das halt das Deck von einer Schmerzherz-Liebe-Geschichte. Deswegen konnte ich es nicht auflösen. Und mittlerweile hänge ich da und sage, boah, wenn ich das auflöse, habe ich kein anderes Commander-Deck mehr. Und deswegen bleibt es einfach jetzt da. Aber damals war es so ein Herzschmerz-Ding, dass ich es nicht weggeben konnte, beziehungsweise auflösen konnte. Und ja, heute ist es einfach eine super tolle Kreatur, super cooles Deck. Ja. Und deswegen will ich es einfach behalten.
Total. Und ich habe ja auch schon dagegen gespielt. Es ist sehr strong, aber es hat tatsächlich einen sehr fairen Gameplan. Also es ist nicht so, ich weiß nicht, ob du Grand Augustin auch mal gespielt hattest oder sowas?
Grand Augustin der Vierte ist da tatsächlich drin.
Ah, okay.
Als Hidden Commander.
Sozusagen,
aber ja, also es ist kein Stack.
Genau.
Es hat Stacks-Elemente, es ist kein Full-Control-Deck, es hat ein paar Control-Elemente.
Ja.
Es hat kein Combo drin, die direkt gewinnt. Der Plan ist, ich hau euch mit Drachen kaputt in Blau-Weiß.
Genau.
Und das sagt eigentlich schon alles.
Und das ist halt eben das Ding. So, es ist fair, es macht halt immer noch Spaß, dagegen zu spielen. Es ist halt nicht so ein kompletter Stillstand wie manche andere blau-weißen Decks. Und dementsprechend vollkommen in Ordnung. Tatsächlich, Lieblingskarten sind halt immer so schwierig zu ranken. Und gerade nach Feather oder mit Feather ist es halt mir wirklich schwer gefallen, da ein Ranking reinzunehmen. Ich würde auch sagen, die sind alle irgendwo Top 1, Top 2, Top 3, wechseln sich eigentlich im Sekundentakt, je länger ich drüber nachdenke. Aber zum Ziele der Diskussion, die wir heute haben, packe ich als nächstes mal auf die Liste. Tatsächlich eine Karte, die mich selbst fast überrascht hat, dass sie auf der Liste erscheint. Und zwar Kiki Jiki Mirror Breaker beziehungsweise Fable of the Mirror Breaker, was eher der Grund ist, warum ich sie reinbringe. Auch bei mir war so ein bisschen mehr der Fokus auf lieber Kreaturen als Spells. Und zu Kiki Jiki gibt's noch eine andere Story, warum ich den tatsächlich ziemlich cool finde. Aber tatsächlich Fable of the Mirror Breaker ist so ein bisschen die Karte, die mir gezeigt hat, so warum starke Karten tendenziell teuer sind. Als sie halt mit Kamigawa Neon Dynasty rauskam, ich habe sehr lange damit gezögert, die mir anzuschaffen. Ich weiß nicht, ich hatte für ein Turnier mal von dir welche geliehen, weil du die schon eben hattest. Und ich glaube, bei diesem Turnier auch erst gemerkt, wie insane diese Karte halt eben ist. Also für 3 Mana kriegst du eine Saga, die dir einen 2-2 Goblin gibt, der, wenn er angreift, dir einen Treasure gibt. Das heißt, du hast quasi eine Kreatur und Ramp allein auf dem ersten Step für 3 Mana. Dann hast du diesen 2-Mana-Loot-Effekt, von wegen, du kannst bis zu 2 Karten abwerfen. Wenn du das tust, ziehe 2 Karten. Das heißt, du hast ein bisschen, nicht Card-Advantage, aber zumindest Card-Selection drin. Und dann eben auf der Rückseite, wenn die dritte Saga-Punkt eben abgeschlossen ist, flippt die zu einer 2-2er, die für 1 Mana getappt werden kann und den Kiki-Jiki-Mirror-Text drauf hat. Von wegen, kopiere eine nicht-legendäre Kreatur bis zum Ende des Zuges. Und sie hat Haste, und am Ende des Zuges muss sie halt eben gesacrificed werden. Und das ermöglicht alleine 2 Fable of the Mirror Breaker, die geflippt sind, sind quasi für jedes 1 Mana, was du hast, kannst du am Ende des gegnerischen Zuges ein 2-2er machen und damit dann einfach in deinem Zug den Gegner überrennen. Es gibt so viele Combo-Möglichkeiten, oder Combo in Anführungszeichen, aber sagen wir mal, dein Gegner hat 3 Flieger, du hast eine Kiki-Jiki und irgendwie ein Flieger auf deiner Seite, du kannst den halt eben kopieren, 2 damit blocken, vielleicht gibt's dann irgendwelche Dice-Effekte, die ja relevant sind. Wenn du die Kopien hast, kannst du sie dann auch zum Beispiel in den Ofen werfen, wenn du halt Arctos Sacrifice spielst. Und diese Karte ist so zentral für so viele Decks in Pioneer, Ist eigentlich auch der alleinige Grund, warum Rakdos eigentlich über die Jahre immer wieder Play gesehen hat. Wo ich dann auch gedacht habe, okay, also ich habe sie fast in jedem Deck, wo ich sie spielen kann, spiele ich Kiki-Jiki, weil das einfach so gut ist. Und warum Kiki-Jiki Mirror Breaker, also die Kamigawa-Karte, wo ich das Artwork tatsächlich ziemlich spannend finde von Champions of Kamigawa. Und das liegt daran, dass hier oben steht er in der Videoversion, yes. Habe ich eine kleine Statue, die wir von der Spiel, also du hast die auch.
Ja, Spielemesse letztes Jahr, glaube ich.
Genau, da wurde die, ich will mal so frei sein, verscherbelt für 20 ja. Euro. Keine Ahnung, weil wahrscheinlich irgendwo ein Warenhaus ausgekauft wurde.
Ja, tatsächlich, ich habe mit ihm geredet, der hat einfach ein Warenhaus gekauft. Ich hatte ja das komplette Set mir gekauft, tatsächlich. Ja,
genau.
Mehrfach auch den Kiki-Jiki habe ich irgendwie 8 Mal oder so gekauft, ja. Um den hier dann noch an Freunde zu verteilen.
Ja.
Und dann auch ohne Gewinn einfach weiterzuschieben mit 5 Euro Versandkosten oder so. Hm. Und weil er einfach sehr, sehr cool ist. Und es war tatsächlich einfach ein altes Lagerhaus, was gekauft wurde.
Das ist halt krass. Und das finde ich halt, seitdem ich den habe, ich gehe immer dran vorbei, ich gucke mir den an und ich sag halt auch, der hat halt auch einfach Charakter. Das ist irgendwie so, Kiki-Jiki ist mittlerweile mehr und mehr so auch mein Gesicht für irgendwie Magic geworden. Oder gerade auch für rotes Magic, weil er hat so dieses Chaos-Element. Er hat ja auch diesen, ich meine, wir haben den zuletzt auf Jolly Balloon Man gesehen, so dieses Tab, um eine Kopie zu machen, womit du halt so ganz strong. Wieder Shenanigans machen kannst. Dieses Thema ist immer wieder mit drin. Und halt gerade mit dem Hintergrund, dass es halt kompetitiv gesehen und von der Engine her gesehen ist halt Fable of the Mirror Breaker auf jeden Fall über dem alten Kiki-Jiki, aber dadurch, dass man den halt als Statue dann irgendwie da hat und dann immer wieder sieht, denkst du dir auch irgendwie, ach, der hat schon irgendwie Charakter. Ich verstehe, warum man eine Fable drüber ihn geschrieben hat.
Du musst dabei sagen, Kiki-Jiki habe ich auch eine ganz lange Geschichte, damals im Standard sogar noch.
Oh, ja.
Wo es im Standard Tron, Toothenail und Kiki-Jiki Mirror Breaker und den, wie heißt der Nightsteel Koloss. Und das war einfach strong as hell. Und irgendwann bin ich dann mit Kiki-Jiki Mirror, also es hatte ein Kollege von mir, hatte dieses Deck. Mhm. Und wir haben dann irgendwann angefangen, mit 2, 3 Kollegen Decks nur gegen dieses Deck zu bauen. Weil das so strong war für uns im Casual-Bereich. Und dann haben wir irgendwann später rausgefunden, dass das tatsächlich einfach ein Deck war, das so auf Turnieren hart gespielt wurde. Das war für uns so absolut crazy, dass wir dieses Deck dann da hatten. Mhm. Und zu Fable kann ich sagen, spiele ich aktuell sehr, sehr viel, sehr, sehr oft und sehr, sehr gerne.
Ja.
Ebenfalls. Und kann das sehr gut nachvollziehen. Besonders mit meinem dritten Punkt.
Mhm.
Mein dritter Slot ist mein aktueller Flex-Slot, nenne ich ihn mal, weil Talia und Odenthal bleiben halt immer da und die dritte Karte, die wechselt halt. Wie gesagt, ich hätte aus The One Ring, irgendwelche Reanimated Spells oder sonst was nehmen können. Ich habe mich für Pyrogolf entschieden.
So schließt sich der Kreis wieder. Ich habe eben noch von dieser geredet und jetzt haben wir Pyrogolf,
Genau, weil Pyrogolf ist gerade mit Fable of the Mirror Breaker eine so wahnsinnig coole Karte, die so viel Spaß macht zu spielen. Ich spiele die so gerne im Legacy. Ich habe so viele Leute mit ihren komischen Psychic Frogs in den Wahnsinn getrieben, weil sie einfach mein Pyrogolf die ganze Zeit gepumpt haben.
Ja.
Und es ist so wahnsinnig cool, dann mit Fable of the Mirror Breaker Kopien davon zu erstellen. Wenn man 2 Pyro-Golfs draußen hat, macht man den doppelten Schaden. Hat man 3 raus, macht man, glaube ich, den dreifachen Schaden. Also es ist wirklich wahnsinnig, wahnsinnig stark. Macht gerade in Mono Red Prison, einem der stärksten Decks aktuell, sehr, sehr viel Spaß. Und ich glaube, wenn ich auf ein großes Turnier zum Beispiel aktuell fahren würde, zum Beispiel Eternal Weekend, wenn ihr da seid, oder uns auf der Gamevasion mit Legacy auch herausfordern wollt, würde ich wahrscheinlich Pyrogolf bzw. Moonstompy mitnehmen, weil dieses Pyrogolf, Fable of the Mirror Breaker, The One Ring, Vexing Bubble und was ich so, so stark finde, wir haben ja mit Fable of the Mirror Breaker, mit Fury auch die Möglichkeit, eine Fury zu evoken, die zu kopieren, 8 Damage auf dem Board zu verteilen und mit einem 6-6er, das ist du hast so viele Möglichkeiten mit dem Deck und es macht so viel Spaß aktuell.
Ja, Pyrogolf ist auch eigentlich die zentrale Win-Condition in dieser The Restless in Commander. Ja. Dieser sagt ja auch noch, wenn du Lurgolf permanente abwirfst oder sie von irgendwo anders in den Friedhof kommt und nicht vom Battlefield, kannst du sie einfach direkt ins Spielfeld packen. Und das ist halt
ach, so strong.
Ich spiele in dem Deck auch noch hier Buried Alive, wo du ja dann 3 da hole ich mir den Burrow-Golf, der auch noch Lifelink hat, und einfach noch irgendeinen anderen Golf. Und dann kannst du einfach die 3 sofort draufpacken und kannst irgendwie so 20, 30 Schaden verteilen auf alles Mögliche. Und das ist halt geil. Insane gut. Also das mit halt eben dieser in Commander ist richtig gut. Und allein als du das jetzt gerade erzählt hast mit Legacy, wo ja die Karte, das einzige 60-Karten-Format, wo die Karte legal ist.
Ja.
Aber wenn sie in Modern oder irgendwo anders legal sein würde, das wäre richtig strong. Das würde nochmal so einen richtigen Powerboost geben für diese Decks. Und
weil
das
sie halt passt auch ins Gesicht geht und so weiter. Eben, das ist so geil.
Im Zweifel kannst du die Leute einfach wegburnen mit Pyrogolf.
Also. Habe ich schon so oft gemacht. Ich habe so viele Screenshots auf X bzw. auf Instagram gepostet, wo ich einfach nur mit Pyrogolf ins Gesicht gewinne. Und das halt mit Pyrogolf, Copy Pyrogolf oder Pyrogolf im Spiel. Spiel den zweiten oder.
Ja, und das ist halt, ja, Pyrogolf ist eine großartige Karte. Also kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Meine letzte Karte, wie gesagt, Rankings sind fluktuide. Eigentlich ist es ein Plateau, wo alle drei abhängen. Aber ich hab's jetzt einfach mal oben drauf gepackt. Es ist Greasefang Okiba Boss. Es ist Teil eines meiner konstant Lieblingsdecks in Pioneer mit den Greasefang Reanimator Strategien, sag ich jetzt mal. Das
ist Teil des der Kern des Decks.
Es ist ein Teil in einer Idee, die ich jetzt gerade habe mit Madu Greasefang eventuell, dass man da auch Fable wieder mit reinnehmen kann. Aber unabhängig davon, es ist tatsächlich eine Orzhov-Karte. Also ein generisches, ein weißes, ein schwarzes für ein 4-3 Legendary Creature Red Pilot. Ebenfalls aus Kamigawa Neon Dynasty, der den fabelhaften Text hat. Zu Beginn deines Combat Steps in einem Zug kannst du ein Vehikel vom Friedhof ins Spielfeld packen. Es bekommt Haste. Und dann musst du das aber am Ende des Zuges wieder zurück auf die Hand nehmen. Und man hat das eben kombiniert mit Parhelion 2. Eine Karte, die, ich glaube, gute 2 Jahre vorher rauskam, aber die fast lächerlich gut gepaart ist mit Greasefang. Also Parhelion 2 ist ein 8-Mana 5-5 Legendary Vehicle mit Flying Vigilance und First Strike. Und wenn sie angreift, macht sie noch 2 4/4er Angel Tokens mit Flying und Vigilance, die halt auch ebenfalls angreifen. Und es hat Crew 4, was super relevant ist. Denn im Endeffekt, was das Deck machen möchte, meistens eben mit Grün-Schwarz in Kombination mit Weiß halt eben. Also so Absahn Greasefang ist so das Traditionelle. Man mailt Parhelion oder ein anderes Vehikel. Man spielt es auch mit Seeker's Chariot und anderen Sachen. Spielt Turn 3 Greasefang. Reanimiert mit seinem Effekt eben Parhelion oder ein Vehikel, behält Priorität, tappt den und greift dann mit dem Parhelion Turn 3 eben an. Und das sind 5 Schaden von Parhelion selber und dann noch 2 Engel, nochmal plus 8, also 13 Schaden in der Luft. Was dann meistens Game ist. Also meistens gibt's dann auch irgendwie ein Shockland vom Gegner oder man hat irgendwie vorher mit einem random Kreatur einfach angegriffen oder sowas. Und eigentlich ist, wenn man merkt, man spielt Greasefang oder man sieht ein paar Helion im Friedhof, okay, Removal-Spell offen lassen für Greasefang. Und trotzdem passiert es häufig genug, dass Leute das nicht tun. Und dann denkt man sich so,
bin
geil.
Bin ich auch schon gestorben.
Free win.
Ja, bin ich auch schon gestorben. Ja. Das ist eine so coole Karte tatsächlich. Also es ist tatsächlich an dem Punkt, wo ich zwischenzeitlich auch gesagt habe, okay, wenn ich jetzt nicht Humans Pioneer spielen würde, würde ich Greasefang spielen, weil das Deck wirklich so cool ist und so schön ist. Ich habe jetzt gesehen, es gibt eine Madu-Version, die halt noch mit dem Overlord spielt, auf der Belmark, weil der irgendwie 4 Karten mildt und dir dann halt eben den Greasefang auf die Hand geben kann oder so. Und das wirkt auch sehr, sehr cool, auch mit 4 of Missing Out, deine Hand abwerfen, discard a card, draw a card ist okay und dann ist es so gut. Und also da muss ich echt sagen, Greasefang ist ja auch so eine Konstante in Pioneer einfach gewesen, jetzt seitdem er raus ist oder sie. Und also finde ich eine sehr, sehr, sehr spannende Karte. Also das muss ich sagen, dass wenn ich ein anderes Pioneer-Deck als Humans wählen müsste, würde ich das auch wählen.
Ja.
Und ich kann sehr gut sehen, warum.
Es ist halt nicht unbedingt das spielstärkste Deck.
Nein.
Aber es ist halt das, wo es halt immer wieder so, es ist halt so wie damals, also vielleicht kommt auch daher so ein bisschen meine Fixierung mit dieser Art von Decks, hast du an das gedacht? So wie früher bei Boggles in Modern. So, hast du daran gedacht, deine Sacrifice Removal reinzunehmen? Nein? Tja, Pech, dann verlierst du jetzt. Und hier ist halt so, hast du daran gedacht, dir Turn 3 Removal offen zu lassen? Nein? Okay, dann 13 Schaden für dich. Und ich habe noch 2 Engel übrig und noch einen Greasefang, der das nächste Runde nochmal machen kann. Und das macht mir einfach Spaß. Das sind so diese Meme-Decks, diese so ein bisschen trollig auch sind, wo ich halt weiß, ich weiß, was ich machen will, ich weiß aber auch, wenn ich geschlagen bin, so, und Das halt eben in Kombination, wenn man es dann wirklich mit Fable of the Mirror Breaker in so einer Mardu-Shell. Mardu ist tatsächlich ein bisschen mehr mid-rangey, die fast schon nicht versucht, so schnell wie möglich Greasefang zu spielen. Aber halt so als Finisher zu spielen, wenn du halt merkst, okay, der Gegner hat nicht mehr viel, wie kann ich das Spiel jetzt schnell gewinnen? Alles klar, Sky Sovereign oder Parhelion 2 in Friedhof, Greasefang und Attacke. Also dahingehend ist das auf jeden Fall eher so ein midrangigeres Ding, wo du auch viel Fatal Push, Thoughtseize und so weiter spielst, Torch the Tower. Aber es ist auf jeden Fall ein Deck, auf die ich momentan mein Auge habe, für potenziell für Pioneer vielleicht interessant. Aber ja, das sind soweit unsere 2024 quote-unquote besten Karten, die wir gerne spielen. Wie sieht's denn bei euch aus? Habt ihr Favorite-Karten in den verschiedenen Formaten, die ihr gerne spielt? Vielleicht ein paar Stories, die ihr dazu erzählen könnt. Das finde ich ja eigentlich immer am spannendsten, wenn die Leute dann anfangen zu reden. Wir hatten jetzt am Wochenende Mystery Booster Draft gehabt bei mir und da hatte ein Mitspieler gesagt so, boah, diese Karte, die ich jetzt gerade genommen habe, die habe ich seit 20 Jahren nicht mehr irgendwo gespielt, weil sie ist zu schlecht für Commander, aber trotzdem hat man so eine persönliche Verbindung irgendwie damit und das hat mich so ein bisschen dazu inspiriert, mal so ein bisschen über Lieblingskarten zu reden. Und klar, die waren jetzt alle recht spielstark bei uns, aber das kann ja bei euch ja auch ganz anders aussehen. Deswegen schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und mit Blick auf die Uhr würde ich auch sagen, lassen wir heute mal Ask Us Anything ausfallen. Wir hatten ein paar diskussionswürdigere Themen, beziehungsweise wollten wir auch dieses Top-3-Karten-Thema sehr gerne durchbekommen. Aber wenn ihr Fragen an uns habt, schreibt es uns sehr gerne in den Discord, in Ask Us Anything rein. Wenn ihr uns supporten möchtet, dann schaut vorbei auf die YouTube-Kanälen. Einmal MTG Blackside für den Marc, einmal Gamery für mich. Gerne beide abonnieren, gerne beide liken und mal vorbeischauen, was es da so für Videos gibt, die euch interessieren. Social Media haben wir Instagram, Threads. Ich habe mir jetzt mal Blue Sky gemacht.
Habe ich auch.
Hab das Gefühl, das ist momentan irgendwie der neue heiße Scheiß. Ich bin sehr verwirrt, was diese
Text passiert. Ich bin voll weg von X. Ja. Also egal wohin, Threads oder sonst was. Hauptsache nicht X, das ist die Hauptsache aktuell.
Auf jeden Fall, wenn ihr uns da folgen möchtet, dann gerne dort folgen und mit uns interagieren. Vielen Dank nochmal an Holy für das Sponsoring von dieser Folge. Und ihr könnt bei weareholy.com/radioRavnica euch die Produkte anschauen und wenn ihr was kaufen möchtet, spart ihr etwas Geld mit Ravnica 10 10% oder Ravnica 5 5€ auf euren Ersteinkauf und ihr unterstützt uns dabei eben indirekt. Wir sind darüber hinaus noch auf der Gamevasion vom 6. bis zum 12. Dezember in Hannover. Ich bin am Wochenende, wenn ihr das hier als Audio-Podcast hört, als Video wird es zu spät sein, aber am 23.11. im Bikini Berlin bei dem Event von Vincent Alternativ. Du bist am 30.11. bei der Comic-Con in Stuttgart. Also wenn ihr da irgendwo seid, dann kommt vorbei, sagt hi und ja, sprecht uns gerne an. Ein besonderer Dank nochmal an unsere Patreon-Goldunterstützer, die uns direkt supporten auf patreon.com/gamery. Da namentlich zu erwähnen sind Asterix, BikerX, Buster Madison, Kobe Power, Cybertop, Fabian L., Jan W., King Bombarda, Lulz, Psyren, Sascha H., Simonim, Stormwolf und Trollfass. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support. Und vielen Dank auch an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Ravnica.
Immer wieder gerne.
Und dann hören wir bzw. sehen uns in der nächsten Woche wieder mit was auch immer in der Welt von Magic so abgeht. Haut rein, bis dann und ciao.
Ciao, ciao.